Lieber Andreas Steidel, Martin Luther, 500 Jahre Reformation, das ist natürlich auch touristisch bestimmt ein ganz, ganz tolles Thema. Natürlich in Wittenberg, in Eisenach, die werden davon profitieren. Du hast dich nun auf die Spuren gemacht von Luther in Baden und Württemberg. Gibt es da eigentlich auch so, weiß ich was, Kirchentüren für Thesen und Tintenfässer, die man an die Wand hauen kann?
Es gibt natürlich ganz wenige Orte, wo Luther persönlich war. Einer war es auf jeden Fall, immerhin Heidelberg, muss man sagen. Und da war er nur ein halbes Jahr, nachdem er seine Thesen in Wittenberg angeschlagen hat, war er an der dortigen Universität. Und wie man eben hört, hat er dort sehr selbstbewusst seine Dinge vorgetragen. Und die Studenten haben ihm applaudiert und die Professoren waren entrüstet. Es war also auch eine Studentenbewegung. Ne? Also das ist der authentische Ort. Dann gibt es natürlich so Anekdoten, ein bisschen Augenzwinkern in Wertheim. Den Ort haben wir auch beschrieben. Da soll er angeblich Bratwurst gegessen haben, bis heute nicht bezahlt in einem Restaurant. Schmeckt übrigens gut.
Ja, ganz schrecklich.
Man kann also hingehen und ihm die Bratwurst dort bezahlen. Das nehmen die natürlich gerne entgegen. Naja, also tatsächlich war er eben in Heidelberg. Und seine Spuren hat er allerdings im ganzen Land, also im heutigen Baden-Württemberg, das natürlich damals noch nicht Baden-Württemberg hieß, hinterlassen. Da gibt es natürlich vielfältige Ausprägungen, aber es gibt natürlich auch andere Einflüsse. Später kamen ja andere Reformatoren wie Zwingli aus der Schweiz und dann hat man so eine gegenläufige Bewegung. Von oben kommen die Lutheraner und von unten kommen die Schweizer.
Nun ist das ja so bei so kirchlichen Jubiläen immer so, es ist ein bisschen ein verkopfter Event, also es ist nicht so lustvoll. Und gerade bei den Protestanten, da ist ja auch das Fremdel mit dem Feiern irgendwie in der Religion mitverankert. Könnte man denn trotzdem, um das Wort noch einmal zu benutzen, lustvoll auf den Spuren von Luther wandeln in Baden und Württemberg?
Ja, man kann eigentlich schon Lust kriegen, finde ich, so ein paar Orte zu besuchen. Es gibt ja dann doch ganz interessante Dinge. Also zunächst mal gebe ich dir recht, die verkopfte Kirchensprache ist oft die Sprache auch der Kirchenleute, die die Menschen nicht mehr erreicht. Das ist zu viel Amtsdeutsch, ne? Aber tatsächlich die Geschichten dahinter steckt. Übrigens bin ich der Meinung, Luther hat eine sehr direkte Sprache gehabt. Und wenn man ihn so ein bisschen zuhört und auch ein bisschen sich mit ihm beschäftigt, das kann man schon, sind schon Dinge, die man verstehen kann. Naja, es gibt eben eine ganze Menge Ausprägungen, die aus der Reformation herausgehen, so ein paar besondere Geschichten. Eine ist eben die zum Beispiel der Simultankirche in Biberach. Simultan bedeutet, da hat man eine Grenze mitten in die Kirche reingezogen zwischen evangelisch und katholisch, um einen Kompromiss zu finden. Und diese Grenze gibt es da bis heute noch. Also man kann hier schon ein paar ganz interessante Dinge einfach finden.
Ich habe irgendwie was gehört, dass man in dieser Kirche sogar eine imaginäre Linie hat und rechts wird dann protestantisch gefeudelt und links wird katholisch gefeudelt oder so.
Das ist absolut so, das sieht man zwar nicht, aber der Pfarrer hat mir dort erklärt, dass es eine katholische und eine evangelische Putzgrenze gibt. Also die katholische Putzfrau weiß, dass sie sozusagen bis zum Mittelgang und die andere kommt von der anderen Seite und die Linie sieht man dann zwar nicht, aber es gibt ganz klare Regelungen in dieser Kirche.
Hätte ich auch nicht anders vermutet. Nun brauchen wir Journalisten natürlich immer wunderbare Geschichten, das finde ich, ist auch eine wunderbare Geschichte schon gewesen. Aber die Geschichte schlechthin, was verbindet man mit dem Schwarzwald? Den Bollenhut, diese Bömmelchen da oben drauf, die roten. Und das hat auch was mit Luther zu tun, da war ich nun ganz baff.
Ja, es ist in der Tat so, dass dieser Bollenhut, wenn man so mal ein bisschen nachguckt, wo ist überall evangelisch und katholisch, der kommt ja nur aus drei Gemeinden im Kinzigtal und das sind drei evangelische Gemeinden in diesem an sich tiefkatholischen Schwarzwald. Und diese evangelischen Gemeinden, die waren eben mal württembergisch, kamen dann im Rahmen des Gebietstauschs nach Baden rüber, aber die Religion hat sich erhalten. Und was eigentlich dann nur wenige wissen, ist tatsächlich, dass dort die Mädchen mit der Konfirmation, mit der evangelischen Konfirmation, das erste Mal diesen roten Bollenhut aufziehen. Sie behalten ihn bis zur Hochzeit, dann werden es die schwarzen Bollen, aber die sind nicht so bekannt. Also es ist tatsächlich auch eine Kirchentracht, ja.
Die zwar ist das denn heute auch so? Also dürften heute katholische Mädchen denn einen Bollenhut tragen, würde man da schon die Augenbrauen irgendwie hochziehen, wenn das passieren würde?
Naja, in Trachtenvereinen ist es wohl ab und zu der Fall, aber wenn man es jetzt rein kirchlich sieht, also da in Kirnbach ist es so, das ist Konfirmation und keine Kommunion, da ist es also schon sehr, da hat auch ein evangelischer Pfarrer in den 60er Jahren tatsächlich erkannt, was da eigentlich an Kirchensymbolik auch dahinter steckt und der hat es richtig zu einem Markenzeichen dieser Gemeinde Kirnbach entwickelt. Ne? Auch wenn das heute nicht mehr im breiten Bewusstsein so drin ist, aber da vor Ort, man muss da einfach mal hinfahren, das ist so ein Tipp, denn Leute, wenn sie sie auf den Spuren sind, dann auch mal erleben können. Gehen wir dann auf einmal ein Buch und man sagt, fahrt mal zu dieser Konfirmation hin und guckt euch dieses kleine Spektakel in der Kirche an.
Dann habe ich eine Geschichte gelesen beim, muss ich zugeben, nicht ganz intensiven Blättern durch dein schönes Buch, aber die fand ich nun auch ganz putzig. Es gibt sozusagen die katholische Schnecke, die auch so eine Art von religiösem Glaubensbekenntnis ist.
Ja, zunächst mal waren also Schnecken, Weinbergschnecken, waren eine katholische Fastenspeise. Also die Katholiken hatten ja, glaube ich, 140 Fastentage und da musste man ja dafür sorgen, dass man da nicht verhungert in dieser Zeit. Also waren die Schnecken eine erlaubte Fastenspeise. Das südliche Württemberg, Oberschwaben, war ja nun katholisches Land, vorderösterreichisch, habsburgisch. Und irgendwann kam das auch zu Württemberg dazu. So hatten wir eben dann so einen absurden Fall wie das heute, wo wieder Schnecken auf der Alp dann auch gezüchtet werden für die Edel- oder Regionalgastronomie, regional ist ja in, dann gibt es eben eine Schneckenzüchterin, eine katholische, die kennt die aus ihrer Kindheit noch, katholisch, aber die ist mit dem evangelischen Mann verheiratet, ne? Der füttert die Schnecken, der macht alles, bloß essen tut er sie nicht. Also irgendwie ist das so völlig fernab von seiner Welt, dass man da eigentlich noch so die, wenn es auch glaubensmäßig nicht mehr die Rolle spielt, aber man merkt es einfach als kulturelle Grenzen. Ne? Da gehört ja auch dann das Essen und Trinken dazu.
Also sozusagen ökumenische Schnecken.
Ja.
Das sind wunderbare Anekdoten, aber gibt es eigentlich auch sowas wie einen touristischen Plan? Hast du sowas entdeckt, als du das Buch recherchiert hast und geschrieben hast, einen touristischen Plan, wie man Luther jetzt vermarkten könnte in Baden-Württemberg?
Naja gut, also es gibt schon, es gab tatsächlich immerhin eine Kooperation, das muss man sagen, zwischen dem Tourismusverband Baden-Württemberg, der Tourismus GmbH und beiden evangelischen Landeskirchen Baden und Württemberg. Das ist interessant, dass man nicht nur Touristiker an einen Tisch kriegt, sondern auch beide Landeskirchen. Man muss immer sehen, katholisch und evangelisch ist manchmal einfacher als evangelisch und evangelisch. Man ist ja da eher Konkurrenz. Aber immerhin, man hat erkannt, dass da ein gewisses Potenzial drinsteckt. Das heißt, man hat, glaube ich, den Leuten jetzt einfach, das war der Vorläufer zum Buch, auch schon mal so einen Leitfaden an die Hand gegeben. Was kann ich wo erleben und sehen? Ist es tatsächlich vieles von dem, wo man sagt, interessante Geschichten kann ich so auch nicht im Internet oder in der Touristinformation finden? Da hat man, glaube ich, etwas geschaffen, immerhin, was so in vielfältiger Art und Weise dann den Glauben dann auch erlebbar macht. Was heißt den Glauben erlebbar macht? Die Reformation. Es geht ja nicht bloß um Leute, die kirchlich verwurzelt sind, sondern um welche, um Menschen, die sich einfach interessieren. Und da hat man eben in Baden und in Württemberg übrigens viel einfacher, ist ja viel protestantischer. In Baden hat man sehr oft den Fall, da war ein Stück Reformation, ist auch nicht ganz unspannend, aber nach 3 Jahren war es im Rahmen der Gegenreformation, sozusagen die katholische Gegenoffensive, hat es wieder hinweggefegt.
Ja. Das ist ja gerade kurz angesprochen. Es gibt sehr unterschiedliche Regionen in Baden-Württemberg, eben auch religiös und von der Nachwirkung der Reformation. Wo spürt man denn deiner Meinung nach am stärksten den Spirit der Reformation? Es müsste ja eigentlich in Baden-Württemberg viel stärker lutherisch vibrieren als zum Beispiel in Wittenberg oder Eisenach, wo heute ja verschwindend wenige Protestanten sind.
Also es ist ja wirklich sehr, sehr interessant, was sich da eigentlich ergeben hat im Rahmen dessen Reformationen folgen. Zunächst einmal kann man sagen, der Bereich Württemberg ist von der evangelisch-protestantischen Glaubensverwurzelung sehr stark, sehr konservativ auch, aber da kommt der Pietismus später nochmal dazu, also so eine Rückbesinnung auf die Glaubenswerte des Anfangs. Baden ist liberaler geprägt, aber vielleicht auch weniger stark kirchengebunden, aber insgesamt hat man historisch betrachtet da eigentlich eine Vielzahl unterschiedlicher Richtungen einfach auch zusammenbringen müssen. Also in Württemberg ist es zunächst so, dass von oben her in der Reformation die Lutheraner kommen. Das Verrückte ist, der Herzog von Württemberg hat 2 Reformatoren beauftragt, konkurrierend sein Land zu reformieren. Von oben her waren es die Lutheraner, von unten her waren es die schweizerisch beeinflussten Zwinglianer, könnte man sagen. Und irgendwo hat man sich in der Mitte getroffen und ist mit einem Kompromiss, der kein Kompromiss war. Also die württembergische Landeskirche hat die Spezialität, dass sie im Bekenntnis lutherisch ist, aber in der Gottesdienstform sehr spartanisch reformiert schweizerisch. Die Badener, eine ganz andere Geschichte, die haben die Kurpfalz, die alte Kurpfalz wurde calvinistisch und Baden wiederum war lutherisch geprägt. Ja? Als man aber Baden zu einem Großherzogtum vereinigt hat und die Kurpfalz ausgelöst, gab es eine offizielle Vereinigung, lutherisch und calvinistisch. Deswegen heißt es unierte Landeskirche Baden. Da blickt keiner mehr durch, stimme ich ein Stück weit zu. Aber es ist eine unglaubliche Vielfalt. Wenn man sich mal 2 Jahre wie ich beschäftigt hat, versteht man einiges davon.
Sehen Sie, liebe Zuhörer, Journalisten beschäftigen sich wirklich nur intensiv mit einem Thema. Und wenn Sie das alles noch mal in Ruhe nachlesen wollen, es gibt eben dieses wunderbare Buch von Andreas Steidel, Auf den Spuren Luthers in Baden und Württemberg, herausgegeben vom Belser Verlag für schlappe 29,99 €. Ja, ich würde mal sagen, Tipps sicher für ein meditativeres Erfahren von Luther, als wenn Sie sich da im rummeligen Eisenach in der Burg tummeln und diesen angeblichen Tintenfleck suchen.
Es ist in der Tat so, dass die Wartezeiten an den Städten in Baden und Württemberg deutlich geringer sind. Manchmal muss man gar nicht warten.